Heute ist Freitag, der 1.5. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Wir beginnen mit der Rangliste zur Pressefreiheit und welchen Platz Deutschland darauf eingenommen hat. Dann schauen wir uns die Einigung der Regierung beim sogenannten Gebäudemodernisierungsgesetz an. Ja, weiter geht's dann noch mit Trumps Drohung, US-Truppen aus Deutschland abzuziehen. Und dann brauchen wir sie, die Good News. Los geht's.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
Ihr Lieben, heute ist 1. Mai, Feiertag, Tag der Arbeit. Ich hoffe, ihr habt heute einen wunderbaren Tag. Vielleicht geht ihr auch auf die Straße oder feiert alles das, was ihr irgendwie, ja, was euch gut tut, oder tanzt in den Mai irgendwie vielleicht so ein bisschen noch verarbeiten könnt. Und wenn ihr das macht, ganz entspannt zu Hause, machen wir jetzt die News und ihr bekommt sie einfach hier mit. Ja, am 3. Mai ist der Welttag der Pressefreiheit. Den Tag hat die Organisation Reporter ohne Grenzen zum Anlass genommen, ihren neuen Jahresbericht zu veröffentlichen. Die Ergebnisse zeigen auch für Deutschland einen klaren Rückschritt. Wir belegen zum Beispiel in der internationalen Rangliste nur noch Platz 14 und sind damit 3 Plätze zurückgefallen. Obwohl die Lage in Deutschland weiterhin von Expertinnen der Organisation als zufriedenstellend eingestuft wird, zeigen sich deutliche Verschlechterungen bei den Arbeitsbedingungen. Ein Hauptgrund dafür ist laut der Organisation das immer aufgeheiztere gesellschaftliche Klima. Journalisten berichten vermehrt von Anfeindungen und Drohungen bei der Arbeit, auf der Straße und im digitalen Raum. Und insbesondere bei der Berichterstattung über sehr emotionale Themen wie den Gazakrieg oder bei Recherchen im rechtsextremen Milieu sei der Druck auf die Redaktion massiv gestiegen. Das können wir aus dieser Redaktion, also aus meiner Person, bestätigen. Ja, Journalistinnen äußerten demnach die Sorge, durch ihre Arbeit öffentlich vorgeführt zu werden. Dazu kommt auch, dass vor allem rechtsextreme Gruppen gezielt versuchen, Medien unglaubwürdig zu machen. Oft mit Falschinformationen und starken Zuspitzungen, mit denen sie immer mehr Menschen erreichen. Ja, und auch international zeigt der Bericht eine Verschlechterung der Pressefreiheit. Zum ersten Mal in der Geschichte der Erhebung wird die Situation in mehr als der Hälfte aller untersuchten Staaten als schwierig oder sehr ernst bewertet. Ja, nur 1% der Weltbevölkerung lebt heute in Ländern, in denen die Pressefreiheit als gut eingestuft werden kann. Spitzenreiter der Liste bleibt zum 10. Mal in Folge Norwegen, gefolgt von den Niederlanden und Estland. Am Ende der Rangliste finden sich weiterhin autoritär geführte Staaten wie Nordkorea, China und der Iran. Neu unter den letzten 10 Plätzen ist Saudi-Arabien, was unter anderem mit der Hinrichtung des Journalisten Turki al-Jasser begründet wird. Besorgniserregend ist außerdem, dass journalistische Arbeit weltweit immer häufiger unter Druck gerät und sogar kriminalisiert wird. Viele Regierungen nutzen Gesetze zur Terrorismusbekämpfung oder zum Schutz der nationalen Sicherheit als Vorwand, um kritische Berichterstattung zu unterdrücken. Auch die USA sind unter Trump auf Platz 64 gerutscht. Laut der Organisation liegt das daran, dass gezielte Angriffe auf JournalistInnen inzwischen zum Alltag gehören. In Syrien hat sich die Lage nach dem Ende der Assad-Diktatur deutlich verbessert. Den stärksten Rückgang bei der Pressefreiheit verzeichnet der Niger. Der ist aktuell um 37 Plätze zurückgefallen und befindet sich nun auf Platz 120. Ja, nachdem Union und SPD monatelang verhandelt haben, haben sie sich nun auf eine Reform des bisherigen Gebäudeenergiegesetzes geeinigt. Damit soll das stark umstrittene Heizungsgesetz der Ampelregierung grundlegend umgestaltet werden. Ein Kernpunkt der Einigung ist die Einführung einer Kostenbremse für MieterInnen. Ja, bisher trugen diese oft das alleinige finanzielle Risiko bei steigenden Preisen für fossile Brennstoffe. Das neue Gesetz sieht nun vor, dass VermieterInnen an den laufenden Kosten beteiligt werden, wenn sie sich weiterhin für den Einbau von Öl- oder Gasheizungen entscheiden. Bundesjustizministerin Hubig bezeichnete das als einen fairen Kompromiss. Sie erklärte, dass diejenigen, die über die Art des Heizsystems entscheiden, auch die wirtschaftliche Verantwortung für die daraus resultierenden Treibhausgasemissionen tragen müssten. Konkret bedeutet das, dass ab 2028 die Kosten für den CO2-Preis und die Gasnetzentgelte zur Hälfte zwischen VermieterInnen und MieterInnen geteilt werden sollen. Ein weiterer Aspekt ist die sogenannte Biotreppe. Da neue fossile Heizungen ab Januar 2029 schrittweise mit einem wachsenden Anteil an klimafreundlichen Kraftstoffen wie Biomethan oder Wasserstoff betrieben werden müssen, entstehen hier zusätzliche Kostenrisiken. Auch diese Mehrkosten sollen in den ersten 3 Stufen der Umstellung zu jeweils 50% geteilt werden. Mit der Reform wird zudem eine der umstrittensten Vorgaben des früheren Bundeswirtschaftsministers Habeck gekippt. Dabei geht es um die 65%-Regel. Diese hat EigentümerInnen bisher dazu verpflichtet, jede neue Heizung zu mindestens 65% mit erneuerbaren Energien zu betreiben. Die aktuelle schwarz-rote Koalition setzt stattdessen auf Technologieoffenheit. Unionsfraktionschef Spahn sagte, Man schaffe das alte Gesetz ab und gebe den BürgerInnen Freiheiten zurück. Und er betonte gleichzeitig aber auch, dass ein sozialer Ausgleich zwischen den Interessen der ImmobilieneigentümerInnen und dem Schutz vor überhöhten Nebenkosten notwendig sei. Für Härtefälle, insbesondere bei unmodernisierten Gebäuden mit sehr niedrigen Mieten, soll eine zusätzliche Klausel erarbeitet werden. Diese soll dann sicherstellen, dass VermieterInnen durch die neuen Kostenbeteiligungen nicht unverhältnismäßig belastet werden. Die staatliche Förderung für den Heizungsaustausch in Milliardenhöhe bleibt laut Koalitionsangaben weiterhin bestehen. Dennoch äußerten Umweltverbände Kritik an den Plänen. Sie warnen davor, dass die Reform die Klimaziele im Gebäudesektor schwäche und MieterInnen langfristig in eine Kostenfalle für teure Ersatzbrennstoffe führen könnte.
Werbung.
Ja, was kann man eigentlich Besseres am Ende eines Monats machen, als sich nochmal zu fragen, wo man eigentlich sein Geld gerade investiert, wo man eventuell noch was sparen kann, ja, und vielleicht auch, wenn man schon was sparen möchte, wo man vielleicht dabei auch was Gutes tun kann. Und ich habe einen Tipp für euch, ihr könnt den Stromanbieter wechseln hin zu Ökostrom bei Naturstrom. Ihr wisst es, Naturstrom ist einer meiner liebsten Werbepartner. Wir haben den jeden Monat dabei, denn ich bin da jetzt seit 11 Jahren Kundin und so, so zufrieden. 100% deutscher Ökostrom aus Sonne, Wind und Wasser. Und da steckt noch viel mehr drin als 100% Ökostrom in höchster Qualität. Denn mit jeder Kilowattstunde des Ökostromtarifs wird auch der Bau neuer Ökoenergieanlagen gefördert. Und ich finde das so, so cool, weil man kann dadurch so viel für den Klimaschutz tun. Man muss einfach nur, es dauert wirklich nicht länger als 5 Minuten, auf die Webseite gehen, das Formular ausfüllen, es absenden und fertig. Den Rest und alle anderen Formalitäten, das macht Naturstrom für euch. Dabei ist auch die Kündigung beim bisherigen Anbieter. Wenn ihr gerade in Zeiten wie diesen, wo wir uns manchmal fragen, oh, was können wir für den Klimaschutz tun, das Gefühl habt, dass ihr eine Kleinigkeit tun wollt, hier ist sie, hier könnt ihr was tun und ich liebe Naturstrom, ich kann es euch sehr, sehr, sehr ans Herz legen. Ihr bekommt natürlich jetzt auch noch ein Extra dazu, wenn ihr jetzt auf naturstrom.de/informantin geht, dann bekommt ihr noch 30 Euro Startguthaben für Naturstrom und Naturstrom Ökogas. Wechselt auch ihr jetzt zu sauberer Ökoenergie mit Naturstrom. Den Link und alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
US-Präsident Donald Trump hat über seine Online-Plattform True Social angekündigt, dass die USA eine Reduzierung ihrer US-Truppen in Deutschland prüfen. Er gab an, dass eine entsprechende Entscheidung bereits in Kürze fallen werde. Im Hintergrund dieser Drohung ist ein öffentlicher Konflikt zwischen Trump und Bundeskanzler Merz. Auslöser war eine Diskussionsrunde, die Merz mit SchülerInnen geführt hatte und in der er das militärische Vorgehen der USA im Irankrieg kritisiert hatte. Ja, Merz hat erklärt, dass die US-Regierung ohne eine klare Exit-Strategie in den Irankrieg gegangen sei. Er warf den USA vor, keine überzeugende Strategie zu besitzen und sich von der iranischen Staatsführung demütigen zu lassen. Präsident Trump reagierte auf diese Äußerung mit persönlichen Angriffen. Er behauptete, Merz habe keine Ahnung, wovon er spreche und hat ihn für die wirtschaftlich schlechte Lage in Deutschland verantwortlich gemacht. Und zudem unterstellte er Merz, dass er eine nukleare Bewaffnung des Irans akzeptieren würde. Trotz dieser Spannungen bemühte sich Merz um Deeskalation. Er erklärte, dass sein persönliches Verhältnis zum US-Präsidenten aus seiner Sicht weiterhin unverändert gut sei und man sich auch weiter im Austausch befinde. Die Stationierung der US-Streitkräfte ist für Deutschland von großer Bedeutung. Aktuell befinden sich laut Angaben des US-Militärs rund 39.000 der insgesamt 86.000 in Europa stationierten Soldatinnen in Deutschland. Standorte wie der Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz oder das US-Europakommando in Stuttgart sind wichtige Knotenpunkte für weltweite Einsätze, etwa im Nahen Osten. Ein Abzug hätte zudem auch ökonomische Konsequenzen. In Regionen wie Rheinland-Pfalz, Bayern und Baden-Württemberg hängen tausende zivile Arbeitsplätze von der Präsenz der Truppen ab. Allein die Militärgemeinde Ramstein bekommt jährliche Einnahmen in Millionenhöhe durch Mieten, Aufträge und auch Löhne. Trump hat bereits in seiner ersten Amtszeit mit so einem Schritt gedroht und dies als Bestrafung für zu geringe deutsche Verteidigungsausgaben bezeichnet. Sein Nachfolger Biden hatte diese Pläne dann wieder gestoppt. Expertinnen weisen jetzt darauf hin, dass ein einseitiger Abzug durch den Präsidenten rechtlich nicht einfach so umzusetzen ist. Der US-Kongress hat Ende 2025 einen Sicherheitsmechanismus verabschiedet, der festlegt, dass die Truppenstärke in Europa für 45 Tage unter 76.000 Soldatinnen sinken darf. Für eine dauerhafte Reduzierung unter dieser Grenze müssten es umfangreiche Berichts- und Genehmigungsverfahren geben. Wir brauchen sie, die Good News. Das EU-Parlament hat sich mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen, auf EU-Ebene eine einheitliche strafrechtliche Definition von Vergewaltigung zu schaffen. Im Fokus steht dabei das Prinzip, nur Ja heißt Ja. Sexuelle Handlungen sollen demnach nur dann strafbar sein, wenn ein klares Einverständnis vorliegt. Die Abgeordneten fordern die EU-Kommission auf, entsprechende Vorschläge zu erarbeiten. Zwar ist sie nicht verpflichtet, einen Gesetzesentwurf vorzulegen, sie muss sich aber innerhalb von 3 Monaten inhaltlich dazu äußern. Mit der Initiative soll der Schutz von Betroffenen in der EU gestärkt und die Rechtslage in den Mitgliedstaaten angeglichen werden. In mehreren Ländern, zum Beispiel Schweden, Belgien und Frankreich, da gibt es das Prinzip, nur Ja heißt Ja schon. Und Befürworter in dem Parlament sehen darin einen Schritt hin zu einheitlicheren Standards und mehr Rechtssicherheit im Umgang mit sexualisierter Gewalt. Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch unbedingt eine eigene Meinung. Ich freue mich wie immer über jede Nachricht von euch. Abonniert den Podcast, drückt auf die Abo-Glocke und wir hören uns dann hier am Montag wieder. Denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Charlotte Herbrügger und Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst und Pia Schlicht.